Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Samstag, den 25. April. Und ja gut, eigentlich könnte man aktuell immer die gleiche Anmoderation machen. Es bleibt wirklich hochvolatil an den Märkten und es zieht sich der Trend weiterhin fort. Software und auch teilweise im Finanzsektor wird weiter geblutet, während die vor allem KI-Infrastruktur und die Halbleiter immer wieder neue Höchststände erreichen. Wenn man noch so ein Jahr zurück überlegt, Intel eigentlich ja schon gefühlt kurz vor der Insolvenz, stehen jetzt so mal ganz knackig am All-Time-High oder beziehungsweise in der Nähe. Ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man sich das so jetzt von der Entwicklung her anschaut, wobei man aber sagen muss, wenn man natürlich die Bewertung jetzt aktuell von der Intel anschaut, da wird es einem dann auch ein bisschen anders. Also da hat man teilweise Regionen jetzt aktuell erreicht. Also da gucken sogar hochbewertete Unternehmen neidisch drauf. Werden wir kurz drüber sprechen. Die Zahlen an sich haben den Markt positiv überrascht, aber eben vor allem an den Bewertungskennzahlen sieht man also Intel, die Kuh ist noch lange nicht vom Eis, ja, und da ist jetzt aktuell wirklich viel Wohlwollen drin. Eine Erholung ist durchaus angebracht gewesen, aber ob es jetzt in dem Umfang ist, darüber lässt sich mit Sicherheit streiten. Es gibt eine Menge Ärger für Tesla, worüber wir sprechen. Michael hat sie ja im Depot, deswegen umso interessanter. Und es lag nicht an den Zahlen, denn die sind eigentlich recht gut gewesen. Aber da droht einiges an Ärger. Ich habe sogar gelesen, das ist wohl also der größte Skandal in der Automobilbranche seit dem Diesel-Ding, haben manche sogar getitelt. Also da wird's spannend und dann ja in dieser Woche war Crunchtime auch für die Softwareunternehmen und man muss sagen, bei den ersten hat man nun auch Probleme gesehen, was für Absturz gesorgt hat. Wir gucken uns heute unter anderem ServiceNow, SAP und Michael hat noch Atos mitgebracht und dann wollen wir noch eine Monopolaktie besprechen, die aktuell ins absolut Bodenlose stürzt und das, obwohl sie in den nächsten Jahren mit 20% und mehr wachsen soll, die aber nicht aus dem Softwaresektor kommt. Also ihr seht schon eine wirklich vollgepackte Folge. Deswegen lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben dafür da und folgt uns auf den Kanälen, denn nächste Woche ist es natürlich dann auch wieder soweit. Ja, der Super Mittwoch rückt immer näher mit 4 von 5 GAFAM-Werten, die ihre Zahlen an einem Tag veröffentlichen, außer Apple, die sind dann einen Tag später dran. Werdet ihr dann hier live natürlich auf dem Kanal miterleben. Könnt ihr dann natürlich gleichzeitig während der Champions League machen, wenn Bayern gegen Paris Saint-Germain spielt. Aber wir werden es natürlich trotzdem live hier mitverfolgen. Aktuell, was ist so los? Wie ist die Lage an den Märkten? Also weiter volatil, wie siehst du es? Ist ja wirklich ein schwieriges Jahr, vor allem so, so für die kurzfristigen und mittelfristigen Anleger oder Trader. Gibt es da irgendwie Anzeichen, dass es sich mal bald ändern könnte oder eher nicht?
Ja, wenn man das wüsste, also die, also meine Depots hat es ja in den letzten 14 Tagen so richtig schön nach oben gespült, wieder an die Hochs ran, ja, aber der Donnerstag, also ServiceNow, die Zahlen, wir gehen ja gleich drauf ein, die waren, ich sag mal, gemischt, es gab Licht und Schatten, aber am Ende kommt es an der Börse auch immer darauf an, wie, was macht der Markt daraus? Werden die Haare in der Suppe gesucht oder wird das Positive gesehen? Und ich glaube, wenn man jetzt ganz neutral draufschaut und sieht, minus 18% bei ServiceNow, da sieht man sehr eindeutig, was dort gespielt wurde. Nämlich doch wieder die Angst vor Margendruck oder KI-Angstdisruption, obwohl es da eigentlich gar keine Anzeichen zu gab. Aber die Margen waren eben ein bisschen schlechter als erwartet. Und das hat er dann gestern wieder querbeet alles zersäbelt im Sektor. Ja. Und das hat dann auch mein eines US Trading Depot zersäbelt, obwohl da, ich glaube, 40% Cash drin waren, war das gestern fast 4% der Minus. Ja, also ich habe alles, was Rang und Namen hatte, habe ich im Depot gehabt, auch ServiceNow und HubSpot und Oracle, alles zerfetzt worden. Ja, das ist schon ziemlich krass. Die Berichtssaison ist jetzt erst eher noch am Anfang, aber was man ja jetzt schon sieht, was man die letzten Tage sieht, du hast gesagt, also das Geld fließt einfach komplett in den Halbleitersektor. Was wir da für teils parabolische Kurssteigerungen haben, auch bei so Aktien wie Intel, AMD haben wir bei uns auch noch im Depot. Ich habe jetzt im privaten Depot vor ein paar Tagen schon da Gewinne mitgenommen, auch bei Marvell. Die steigen auch alle weiter. Und das ist ja auch wieder so eine Sache. Na, wie reagiert der Markt? Bei ServiceNow war es sehr negativ. Kleiner Sneak Peek. Bei Intel ist die Aktie, ich guck gerade nochmal, es müssten aber, ich guck gerade nochmal, wie es ganz lang, 21% im Plus. Wir nehmen Freitag früh auf. 21% plus auf neue Allzeithochs, obwohl die Aktie ja schon wirklich einen krassen Lauf zuletzt hatte. Ja, Zahlenausblick waren gut, aber das ist einfach ein Zeichen dafür, wie gerade die Stimmung ist, was dem Markt gefällt und auch querbeet alle anderen Aktien aus dem Sektor. Intel, ARM, also neben Intel, AMD, ARM, alles deutlich im Plus. Also das ist schon sehr krass und insgesamt Tech-Sektor läuft. Der Markt blendet diese ganze Thematik mit. Sorry. Mit dem Iran blendet er jetzt aktuell aus. Da ist es irgendwie ein bisschen ruhiger geworden jetzt in letzter Zeit. Ja, die Waffenruhe wurde ja nochmal verlängert. Aber irgendwie, die Iraner zeigen sich weiter nicht ganz so verhandlungsbereit. Aber Donald Trump kann irgendwie jetzt auch nicht so viel machen. Er hat ja jetzt nochmal gesagt, alle Minenboote, die werden irgendwie abgeschossen direkt und so. Aber die Straße von Hormuz ist ja irgendwie auch teilweise schon vermint. Gleichzeitig traut er sich aber nicht mit eigenen Soldaten da irgendwie auf Kark Island oder wo auch immer hin. Ja, da könnte es sehr hohe Verluste geben. Also irgendwie so die ganz großen Druckmittel. Ja, klar, man kann die weiter hier die Seeblockade aufrechterhalten, aber es ist schon aktuell weiter verworren. Und dafür muss man sagen, der Markt hält sich echt gut. Ja, der Ölpreis ist heute auch wieder so im Bereich 100, über 100 bei Brent. Es ist, ja, aber der Markt ist aktuell einfach in dem Bereich, ja, wir brauchen Halbleiter, wir brauchen CPUs und das läuft. Und ganz kurz zum Beginn, was jetzt auch neben Intel noch weiterhin so diesen ganzen Sektor befeuert, sind die Meldungen von Siemens Energy. Das kam jetzt gestern noch. Man sieht jetzt ein Umsatzwachstum dieses Jahr von 14-16%. Zuvor hat man gesagt 11-13%. Die Marge 10-12%, die bereinigte vorher 9-11%. Also man erhöht die Jahresprognose. Auftragseingang 17,75 Milliarden, Prognose 14,4 und auch Umsatzergebnis alles besser als erwartet. Ja, da sieht man, dass die Nachfrage nach diesen Gasturbinen oder nach Netzinfrastruktur halt einfach exorbitant hoch ist weiterhin. Und das hilft Siemens Energy. Und kleiner Fun Fact: Die hat jetzt sogar die Allianz überholt, was die Marktkapitalisierung angeht, ist jetzt auf Platz 3 und war ja noch, du hast ja vorhin Intel kurz erwähnt, ich glaube, die war letztes Jahr ja noch kurz vor der Pleite oder auch Staatshilfe beantragt. Also krass, wie schnell sich hier in Sachen KI halt vieles dreht. Ne? Also hätte mir das auch jemand vor einem Jahr gesagt, dass Intel dieses Comeback feiert, dass Software so abgestraft wurde und dass so eine Aktie wie Siemens Energy der absolute Highflyer wird. Ich hätte es nicht geglaubt, aber so schnell kann es halt doch manchmal gehen. Ne? Deswegen, auf jeden Fall wird es dieses Jahr sehr spannend bleiben. Und du hast gesagt, nächste Woche ist ja dann die ganz, ganz heiße Phase mit den großen Tech-Werten. Da gab es übrigens heute jetzt am Freitag querbeet Kaufempfehlungen von Wedbush noch für die großen Tech-Werte. Hab's immer noch nicht durchgelesen, aber wie, vor allen Dingen für Amazon bin ich ja weiter bullish. Wir hatten es ja schon gesagt, Alphabet wird auch, denke ich, wieder ein super Quartal abgeliefert haben. Microsoft mit Azure müsste eigentlich auch gut abliefern. Mal sehen, was die im Bereich Software gemacht haben. Meta müsste eigentlich auch weiter sehr solide abliefern. Also bin gespannt auf nächste Woche, vor allen Dingen auch auf die Kursreaktion.
Ja, mal bei Intel, wie gesagt, also dann bleiben wir jetzt mal bei den Zahlen. Also ich finde die Euphorie schon echt ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, dass sie jetzt da ein Comeback hingelegt haben, schön und gut. Aber wenn man sich jetzt mal also die Zahlen auf GAAP-Basis anschaut, also im Q1, also wir reden jetzt vom Q1 2026, da hatte man jetzt ein Umsatzwachstum von knapp 7%. Es waren 13,6 Milliarden. Die Gross Margins, die sind jetzt wieder deutlich gewachsen. Das ist auch was, was am Markt tatsächlich sehr gut angekommen ist und aufgenommen wurde. Also die Gross Margin, die ist von 36,9 auf 39,4 gewachsen. Also das ist jetzt alles auf GAAP-Basis. Ich weiß nicht, warum auch oft eben immer gerade so in den Artikeln immer so auf Non-GAAP rumgeritten wird. Also ich persönlich gehöre ich lieber so auf die GAAP-Ergebnisse. Beim Net Income hatten wir hier trotzdem einen Minus von 3,7 Milliarden. Dann noch auf Non-Gap-Basis war es dann eben im Plus. Das ist eben auch was, was positiv aufgenommen wurde. Und man muss aber halt auch dazu sagen, also die ganzen, also Intel war ja eigentlich mal so die Story, dass sie jetzt groß im Foundry-Bereich werden möchten, weil man gemerkt hat, gerade so bei den Chips und so weiter, wo sie am Design sind, dass da Konkurrenten gerade im Data-Center mit AMD immer weiter an Marktanteilen gewonnen haben und auch Unternehmen wie Apple eben beispielsweise vermehrt auf eigene Chips gesetzt haben. Also es gab ja einen Führungswechsel von Pat Gelsinger zu Lip Bhutan und der hat jetzt hier halt wirklich ein strenges Kostenmanagement dann eingeführt und das zeigt jetzt da wirklich Ergebnisse. Man hat auch einige, ja, wie soll man sagen, Prestigeobjekte gestoppt, unter anderem eben auch dieses Werk in Magdeburg, mit dem ja auch mal erst unsere Politik ja so ein bisschen hausieren gegangen ist und nun ja komplett gestrichen worden. In Polen wollte man auch eines machen und sie haben es jetzt halt wieder rückbesinnt sozusagen aufs Kerngeschäft, also die x86-Architektur dann. Aber es ist ja trotzdem die Frage, ob man sich jetzt da dann wieder auch so, also auf Jahre hingesehen, gegen AMD wirklich durchsetzen kann. Und da muss ich halt echt sagen, da habe ich weiterhin so ein bisschen meine Zweifel, weil davor hat es ja auch nicht so wirklich funktioniert. Man hat jetzt auch so ein bisschen noch so eine Neuausrichtung in KI gemacht und das große Thema sind jetzt also diese starken Partnerschaften, die sie jetzt zuletzt geschlossen haben. Ja, aber irgendwann müssen sie dann eben jetzt auch mal Ergebnisse liefern und gerade wenn man eben jetzt mal so die aktuellen Bewertungen dann da mit einbezieht. Ja, da muss man natürlich schon sagen, also da sind jetzt schon einige zukünftige Gewinne mit eingeflossen. Also wir reden jetzt hier aktuell von einem Forward-KGV 95 und einem EV-EBIT von in der Nähe von 300. Also ja, da muss dann jetzt auch mal einiges kommen und dann auch zwar recht schnell. Also zeigt eben auch, wie absurd aktuell teilweise eben so der Halbleitermarkt und die Infrastruktur eben auch teilweise, also Nachrichten dann bejubeln. Also wie gesagt, die Zahlen an sich, sie sind auf jeden Fall ein Lichtblick gewesen, aber ja, dass Intel jetzt da wieder so zu alter Stärke zurückgefunden hat wie früher, das sehe ich jetzt eigentlich aktuell aufgrund von den Nachrichten noch nicht so wirklich. Ja,
also, ja, ich glaube, was halt der Markt aktuell einfach krass spielt, ist diese Thematik, dass die CPU jetzt doch wieder sehr stark gefragt ist. Am Anfang war es ja so im Bereich KI, Training und so weiter, du brauchst jetzt immer GPUs, deswegen ist ja Nvidia so stark gestiegen. Und jetzt ist es auch aber so, dass die CPUs doch immer stärker wieder ins Rampenlicht geraten und sie werden ein unverzichtbarer Teil, ne, und Grundlage des KI-Zeitalters. Früher war es wohl so, für 8 GPUs eine CPU, aktuell ist es so, für 4 GPUs eine CPU und der CEO sagt, bald wird es Parität sein. Also für jede GPU brauchst du auch eine CPU, wegen diesen ganzen Agenten und so weiter, ne, und auch Google und so weiter, die bauen ja auch so TPUs für verschiedene Bereiche. Also da ist viel los und ich denke, es ist gar nicht so sehr jetzt, dass da Intel krass irgendwie sich verbessert hat und brutal neue, gute Produkte rausgebracht hat, sondern die Nachfrage ist einfach insgesamt so groß und man kauft, was es gibt. Ne? Und die sagen ja auch, sie kommen überhaupt nicht hinterher. Vorher ging es darum, ob sie überhaupt überleben und jetzt geht es nur noch darum, ob sie die Fertigungskapazität überhaupt ausbauen können. Und vor allen Dingen diese Xeon Server-CPUs, die sind halt sehr, sehr gefragt. Ja, und also man sieht es ja auch bei AMD, bei ARM, der ganze Sektor ballert einfach nach oben und Intel ist halt immer noch der CPU-Hersteller überhaupt und die waren halt krass ausgebombt. Aber ja, du hast recht, ne? Da ist jetzt natürlich auch schon ein gewisser Optimismus eingepreist. Ich würde jetzt nicht dagegen wetten oder so, denn ich denke, die Kennzahlen werden sich in den nächsten Quartalen massiv verbessern. Deswegen darf man nicht auf die jetzigen Zahlen irgendwie so genau schauen, weil das jetzt natürlich jetzt völlig überteuert ist. Aber die müssen auch jetzt die nächsten Quartale richtig abliefern. Deswegen, ja, und über 20% Kursanstieg, ja, das ist natürlich sehr happig. Ne? Also ich hätte es niemals kommen sehen damals, ne? Aber auf jeden Fall Glückwunsch, wer da dabei ist und wer den langen Atem hat. Da gab es auch jetzt so viele Memes, ne? Die Boomer im Jahr 2000, die Intel gekauft haben, die tanzen jetzt, weil sie jetzt im Plus sind nach 26 Jahren. Ja? Also Glückwunsch. Nee, es gab ja noch ein paar Dividenden mal zwischendurch. Ne? Aber ja, trotzdem. Ne? Also Intel-Aktie ist unterm Strich trotzdem kein gutes Invest gewesen. Aber die letzten Wochen und Monate, da hängen sie ja auf jeden Fall auch wirklich Nvidia massiv ab, ne? Das muss man sagen. Also allein year to date, das ist krass. Guck mal gerade, was die Aktie gemacht hat. Ach, über 80% hat sie gemacht year to date, ne? Das ist schon ordentlich auf jeden Fall, ne?
Deswegen. Ja, vor allem, wenn wir auch noch ein bisschen rauszoomen, also da haben wir einfach mal ein Vervielfacher. Aber wir werden es auf jeden Fall weiter mitverfolgen. Wie gesagt, also eine gesunde Skepsis ist da, glaube ich, auf jeden Fall angebracht, weil mittelfristig hat sich jetzt halt auch irgendwie so an der Situation aktuell erstmal nichts geändert. Ja, also man hat jetzt gute Arbeit gemacht, man wieder an den Kosten gespart und so weiter. Man profitiert jetzt eben auch so von diesem Nachfrageboom. Aber ob man jetzt wirklich technologisch dann auf einmal wieder so wirklich vorne mitspielt, das ist jetzt eben weiterhin so die große Frage dann, die sich in den nächsten Jahren dann zeigen wird, wie positiv die Antwort darauf sein wird. Ja, Tesla diese Woche in den Schlagzeilen, denn es war ja eigentlich auch schon ein bisschen ein Skandal, aber viele werden sagen, ja gut, es ist halt wieder typisch Elon Musk und so. Es wurde ja früher immer groß betont, jeder, der sozusagen einen Tesla hat, der wird dann auch mal die Möglichkeit haben, also Full Self-Driving. Das ist so die Geschichte gewesen mit den Robotaxis. Nun ist es aber eben so, die HW3-Fahrzeuge, also das sind ältere Modelle, das müsste so seit Einführung 2019 sein. Da hieß es dann eben, dass sie ausreichend für zukünftige Autonomie dann sind. Und da haben dann auch viele Käufer eben auch schon tatsächlich ja einige tausend Euro dann in die Hand genommen für sozusagen diese technische Ausstattung, also in das FSD-Paket dann. Aber nun musste Elon Musk tatsächlich zugeben, es reicht technologisch nicht ohne Überwachung dann, ja. Und das ist natürlich keine gute Nachricht jetzt erstmal, wenn man da also sozusagen die Leute dazu animiert hat, da einige tausend Euro, Dollar, je nachdem, wo wir uns befinden, da auszugeben.
7.000 Euro kostet, glaube ich, das volle Paket in Deutschland auf jeden Fall, ne? Ich weiß nicht,
wie es ja, also das ist natürlich schon dann eben auch nicht wenig, wenn man sich dann darauf verlassen hat. Tesla bietet aber dafür jetzt auch eine Lösung an. Aber trotzdem muss man natürlich auch dazu sagen, da drohen jetzt natürlich Massenklagen dann, ja. Und wir wissen natürlich gerade die Amerikaner, das mögen die schon ganz gerne, so mit den Massenklagen. Ja, da können wir mal die Bayer-Aktionäre fragen, weil man sagen muss, Bayer ist tatsächlich, also dieses Jahr ist so ein bisschen so Comeback, so der Todgeglaubten. Also auch Bayer ist ja teilweise richtig gut gelaufen. Also Tesla hat jetzt angekündigt, sie bieten vergünstigte Inzahlungnahmeprogramme dann an, dass ein Umstieg dann eben auch auf neue Hardware dann erleichtern soll, beziehungsweise gibt es dann eben auch noch für Bestandsfahrzeuge, also so ein abgespecktes V14-Update, also für HW3, das ist schon bereits in Vorbereitung. Ja, aber natürlich keine positiven Nachrichten und dann auch wieder Wasser auf die Mühlen, sage ich mal, so für die großen Kritiker von Elon Musk, weil man weiß halt eben einfach nicht, also wenn da was gesagt wird, prinzipiell kann man so 2 Jahre obendrauf rechnen, wann es dann wirklich rauskommt. Auch der Roadster
verzögert sich schon seit mehr. 7, 8 Jahren mittlerweile überfällig, oder?
Ja. Es ist also der Newsflow, also jetzt der reine Newsflow, der ist an sich wirklich nicht so gut gewesen, aber du hast dafür die positiven News mit dabei, denn die Zahlen an sich, die sind eigentlich gar nicht so schlecht diesmal gewesen, beziehungsweise eigentlich recht positiv, ja. Auch so vom Überraschungspotenzial, deswegen erzähl mal.
Genau, also ich hatte das aber auch letztens mal gesagt, ne? Ich bin ja, wie gesagt, ich habe ja die Aktie im Depot. Aber ich bin nicht naiv und habe keine rosarote Brille auf und hatte auch gesagt in den letzten Wochen, dass mir also der Newsflow bezüglich Produktpräsentation, da hieß es ja auch dann, dass, also ein bisschen was sollte schon kommen, jetzt heißt es aber auch wieder irgendwie im Juni, Juli kommt der Optimus oder wird präsentiert der neue oder Start der vom Cybercab. Da gab es jetzt übrigens genau jetzt, läuft die Produktion an, da gab es jetzt die ersten Autos, die fahren da raus. Wurde, glaube ich, genau heute auch dann also ein paar Videos gepostet. Ne? Also da tut sich schon was, aber vor allen Dingen hier die Skalierung bei den Robotaxis hat mich doch dann schon sehr enttäuscht, von wegen mit diesen Sicherheitsfahrern, dann kamen so die ersten Robotaxis, ja, irgendwie mal 2, 3 und dann waren die wieder nicht aktiv. Da gibt's ja diesen, kann man einfach bei Google eingeben, Robotaxi-Tracker, da sieht man immer, wie viele gerade aktiv sind und so. Also da sieht man auch schon, dass das doch noch ein bisschen rumpelt, ne? Und von wegen, du kannst einfach mal easy, schnell skalieren und bist dann Marktführer gegenüber Waymo. War ein bisschen zu optimistisch. Ja? Aber man hat jetzt ja zwei neue Städte auch mit aufgenommen. Also es tut sich ein bisschen was. Und wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut, wir hatten ja auch schon die Auslieferungszahlen zuletzt, da wusste man ja schon so ungefähr, in welche Richtung es geht. Die Frage ist immer nur, wie sind die Margen auch bei Tesla? Ne? Wie viele Rabatte mussten sie geben? Wir hatten ja auch dieses Comeback im März in Deutschland. Jetzt gab es auch die Meldung, 1000 neue Mitarbeiter werden gesucht in der Tesla-Fabrik hier in Grünheide, weil die Nachfrage so hoch ist nach dem Model Y. Ist halt auch immer ein bisschen anders, wie es hier so dargestellt wird. Ne? Habe ich ja schon oft gesagt, die Presse redet da gerne mal ein bisschen sehr negativ. Die Tesla-Fanbubble redet alles viel zu positiv. Die Wahrheit ist wie so oft irgendwo in der Mitte. Aber jetzt mal zu den Fakten. Q1, ich meine 16% Umsatzwachstum, ja, also das ist schon wieder ordentlich. Das Vergleichsjahr war allerdings auch schwach, aber besser als erwartet beim Umsatz. Ergebnis auch deutlich besser als erwartet, 41 Cent, erwartet waren 34 Cent. Marge, also die Bruttomarge auf 21,1% verbessert von 17,7, also richtig schön. Und was spannend ist, Free Cashflow 1,44 Milliarden positiv. Da lag die Erwartung fast bei 2 Milliarden negativ wegen den ganzen Investitionen. Aber man verdient scheinbar doch ganz gutes Geld. Und womit das zusammenhängen könnte, ist unter anderem das Thema Full Self-Driving. Da haben sie jetzt Daten rausgebracht. Sie haben jetzt aktive Subscriptions von 1,28 Millionen. Ne? Und das sind 51% mehr year over year. Und das ist natürlich ein extrem spannender Revenue-Stream, wenn du dann $99 sind's in den USA im Monat dafür zahlst, um das zu nutzen. Und die Leute nehmen das immer stärker an. In den Niederlanden wurde das jetzt ja auch freigegeben. Und da gab es auch ganz viele Videos, wie Leute das schon jetzt testen. Und ich denke auch viele das bezahlen. Man kann ja auch, glaube ich, einmalig 7.000 € ausgeben. Da hat man das auch. Aber das ist natürlich, ja, Bruttomarge 99%. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, ne, wenn das mehr Leute machen. Und das kann natürlich sehr, sehr spannend werden für Tesla. Wieso ist die Aktie dann, nachdem sie kurz 4% im Plus war, gefallen? Ich glaube, es waren dann die Aussagen zu den Investitionen. Die sollen jetzt dann dieses Jahr bei 25 Milliarden liegen. Also das ist mal eine brutale Hausnummer. Ja? Also es liegt vor allen Dingen daran, dass man ja irgendwie Fabriken baut, Optimus jetzt die ganze Produktionslinie startet für bis zu 1 Million. Die sollen dann auch nächstes Jahr sinnvoll sein für Aufgaben außerhalb der Tesla-Fabrik. Aber der Markt hat das jetzt ein bisschen gescheut, meiner Meinung nach, ne? Weil das jetzt nochmal ein bisschen mehr war wie erwartet. Aber ich fand unterm Strich, ne, schönes Comeback einfach von Tesla. Und die Software und die Autos sind immer noch meiner Meinung nach mitführend, vor allen Dingen, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Gab ja jetzt hier den iX3, cooles Auto, oder hier die neue C-Klasse. Also das Interieur, fantastisch. Ne? Software fand ich immer noch sehr hakelig, was ich gesehen habe, aber das sind halt auch alles andere Preislevels, muss man halt einfach sagen. Ne? Also so ein iX3, da bist du ja schnell bei über 80.000 €. Und eine C-Klasse weiß ich jetzt gar nicht, aber wahrscheinlich auch mit einer einigermaßen Ausstattung auch. Ne? 20.000 € teurer, klar. Ne? Das Auto sieht geil aus und so, ist auch geil. Aber kostet halt auch eine ganze Ecke mehr. Deswegen, ich fand die Tesla-Zahlen ganz gut. Und es gibt jetzt, wie gesagt, einiges an spannenden Meldungen, die dieses Jahr noch kommen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die Aktie sich ganz gut hält. Aber jetzt kurzfristig haben sie, wie gesagt, so ein bisschen runter wegen den hohen Ausgaben.
Ja, und jetzt müssen wir dann gleich mal wirklich über Software nochmal sprechen, denn da gab es jetzt nun die erste wirklich große Diskrepanz. ServiceNow ist nach den Zahlen ins Bodenlose gestürzt, während SAP wirklich eine starke Performance hingelegt hat nach den Zahlen. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine kurze Werbeunterbrechung und ein Hinweis. Wir haben aktuell das größte Gewinnspiel bei uns hier im Podcast laufen, das wir je hatten. Ihr könnt Preise im Wert von über 2.000 € gewinnen. Und es gibt auch diesmal eine Niete, nämlich Goldesel Premium. Ihr seht, es ist für jeden was mit dabei dann. Ja, also wenn ihr da tolle Tipps zum Geldverbrennen haben wollt, das bekommt dann der dritte Platz. dann. Aber der erste Platz bekommt ein Aktienpaket im Wert von 1.500 Euro und der zweite Platz im Wert von 500 Euro. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch mit unserem Link beim Smart Broker anmelden. Außerdem bekommt jeder von euch, der sich dann anmeldet, eine gratis Amazon-Bruchstück-Aktie im Wert von 30 Euro. Die bekommt jeder eingebucht automatisch in den ersten Wochen, wenn ihr euch anmeldet. Und dann müsst ihr lediglich 2 Trades im Wert von 150 Euro bis zum 15. Juni vollziehen. Und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und wichtig, an diesem Gewinnspiel nehmen nur unsere Community dran teil. Also da habt ihr wirklich eine gute Möglichkeit, was zu gewinnen, weil es da eben nicht so ist, dass dann da ja mehrere 10.000 Leute dann an so einer Verlosung dran teilnehmen. Und da habt ihr eben die Möglichkeit, einen von 3 Preisen abzustauben im Wert von über 2.000 Euro. Das Aktienpaket, das sind die 10 größten Verliereraktien so der letzten Jahre, die wir aber für aussichtsreich positioniert halten. Da ist beispielsweise auch eine ServiceNow mit dabei, über die wir gleich sprechen, PayPal, Constellation Software, Vonovia, Palo Alto Networks und vieles mehr. Beim Smart Broker habt ihr einen der kostengünstigsten, umfangreichsten Broker in Deutschland. Über 40.000 Aktien an 30 Börsenplätzen könnt ihr hier handeln. Über 10.000 Sparpläne ohne Ordergebühr, echte Kryptowährung und vieles mehr. Deswegen schaut euch das gerne mal an. Ihr findet unseren Link unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes und damit dann auch wieder Werbung Ende. Ja, Michael hat es ja vorher schon gesagt, er hat ein bisschen geblutet bei ServiceNow. Da hatte man 2-stellige Kursrückgänge zu verschmerzen, während bei SAP ja die Sektkorken geknallt sind, auch wenn es noch ein weiter Weg ist zu den alten Höhen. Aber man muss sagen, SAP hat halt auch bei den Zahlen diesmal positiv überrascht, während ServiceNow ja nicht ganz so überzeugen konnte. Also die aktuellen Zahlen, die sind eigentlich positiv noch gewesen, aber ja vor allem mit dem Ausblick. Jetzt würde ich mal sagen, fangen wir mal damit an mit der Aktie, die du im Depot hast. Was war bei ServiceNow los? Man hatte ja so gesagt, ja, man hätte noch stärker wachsen können. Nahostkonflikt hat man so ein bisschen vorgeschoben, aber man kann natürlich dann eben auch so sagen, es ist jetzt die Angst da, dass eben doch durch KI so die ersten Anzeichen dann da sind. Wie hell, was sagst du als Aktionär dazu?
Genau, also Sie haben gesagt, der Nahostkonflikt, hat übrigens SAP auch gesagt, der hat ein bisschen gebremst bei diesen On-Premise-Lösungen. Also wenn Software dann direkt da beim Kunden im Rechenzentrum installiert wird, da gab es Verzögerungen, hat wohl 200 Millionen Umsatz gekostet, habe ich gelesen. Und ohne diese Effekte hätte man halt doch einen soliden Beat gehabt, aber keine Ahnung, ob es dann gereicht hätte für Umsatzsteigerungen. Denn bezüglich KI-Disruption, also in ihr einer Bereich, Now Assist, genau, die KI-Lösung Now Assist, da sieht man jetzt dieses Jahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Und zuvor hatte man gesagt, 1 Milliarde Umsatz. Also da ist man eigentlich mit seinen KI-Lösungen sogar noch besser unterwegs als erwartet. Aber Fakt ist nun mal, da sagen sie, es liegt vor allen Dingen an der Integration der Übernahmen. Die Margenaussichten wurden etwas gesenkt und der Jahresausblick beim Umsatz ist eben auch ein Ticken unter den Erwartungen. Und der Markt ist halt aktuell einfach so drauf, dass das wieder so interpretiert wird, dass es eben doch Margendruck gibt durch neue Lösungen mit KI und dementsprechend, also dass die Aktie 18% verliert, hätte ich persönlich nicht gedacht. Ja. Also das abgelaufene Quartal war im Endeffekt genau in line, muss man sagen. Aber bei ServiceNow ist man auch halt auch normalerweise gewohnt, dass es einen soliden Beat und Raise gibt. Aber die gab es halt diesmal nicht, sondern ja, ein bisschen Licht und Schatten, würde ich mal sagen. Wie gesagt, man hat sogar jetzt die Aussichten für den Bereich der Abo-Umsätze angehoben auf 14,74 bis 14,78. Und wir sprechen hier immer noch von 20 bis 21% Wachstum. Ja, also die wachsen schon immer noch sehr schnell. Das Problem ist einfach, und das war auch so ein Grund, wieso die Aktie abverkauft wurde, in dieser Erhöhung von den Abo-Umsätzen ist jetzt schon diese Übernahme von Armis, sie haben sie jetzt ja abgeschlossen, mit integriert. Und die sorgen für 1,25% Wachstum. Und ohne diesen Effekt wäre dann quasi der Ausblick unter Erwartung. Ja, also ich meine, die Aktie steht halt auch nicht am Allzeithoch, ja. Und da ist eigentlich, dachte ich, dass da jetzt nicht alles Blue Sky und eitel Sonnenschein ist, ist klar, aber trotzdem minus 18%, ja. die Börse hat immer recht, ja. Ich hätte es nicht gedacht. Und die große Frage ist natürlich halt jetzt, wo soll jetzt kurzfristig dann wieder die Trendwende herkommen? Ne? Die steht jetzt wieder Richtung Jahrestiefs, jetzt hat SAP aber wieder ganz gut abgeschnitten. Der Markt sagt die ganze Zeit, oh ja, hier die Margen geraten unter Druck und so weiter, alles nicht so einfach mehr. Schwierig halt, ne? Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt nochmal eine komplette Welle nach unten gibt oder ob die Aktie sich fängt. Bill McDermott, der hat dann auch, glaube ich, ein paar Interviews gegeben, war wieder natürlich sehr optimistisch. Alles, der hat ja auch bei über $100 einen fetten Insider-Kauf getätigt. Jetzt ist er auch... Also ich bin auch, habe gestern auf den Deckel bekommen, aber er hat ein paar Millionen verballert auf jeden Fall. Ne? Aber ich glaube, langfristig haben sie weiter gute Chancen, aber ob jetzt kurzfristig die ganz große Erholung kommt, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht.
Ja, ich glaube, ihr Pech war jetzt echt auch, dass SAP zeitgleich die Zahlen präsentiert hat. Ich hätte mir gut vorstellen können, wenn jetzt SAP nächste Woche gewesen wäre mit den wirklich positiven Zahlen, dass das vielleicht auch ServiceNow wieder so ein bisschen geholfen hätte. Mhm. Was ich noch als letzten Ding, Bill McDermott zu ServiceNow, der hat nämlich gesagt, dass AI-basierte Umsätze, da hat er irgendwie auch so eine Prognose angehoben. Das war wohl bei 1 Milliarde und jetzt bei 1,5 Milliarden, ja, hat er noch gesagt. Ja, genau. Also, dass da dass da spürbar die Umsätze nach oben gehen und er sieht ja auch ServiceNow immer noch als einen großen Gewinner von dem Ganzen. Ja. Dabei ServiceNow ist halt immer noch das Problem, dass halt die Bewertung, wenn man die sich jetzt so aktuell anschaut, das ist halt immer noch verdammt hoch, ja. Also wir reden da halt immer noch von einem EV/EBIT von um die 60 aktuell und das ist halt auch bei wirklich starken Wachstumsraten in so einem Umfeld. Es ist halt immer noch, ja, nicht ganz so günstig wie so ein manch anderer dann, ja. Aber jetzt springen wir mal zu SAP, denn die waren ja so zeitweise, ich glaube, so knapp 6-7% im Minus, im Plus.
Genau, das ist ja das Spannende, ne? Du hast ja gesagt, da knallen die Sektkorken. Also SAP ist ja dann gestern mit den ServiceNow-Zahlen auch wieder Richtung Jahrestief gefallen. Und heute sind sie, ich guck mal gerade, also das kann sich auch nachher wieder ändern. Ich bin selbst dort ein bisschen skeptisch, sie ist 6,8% im Plus aktuell bei um die 150.
Ja, also die Zahlen haben eben durchaus positiv überrascht. Man hatte entweder die Markterwartung getroffen oder einen Beat dann eben gehabt. Also je nachdem, auf welche Metrik man schaut. Also EPS lag bei 1,66 Euro. Da hatte man im Vorfeld 1,64 Euro erwartet und im Vorjahr hatte man 1,52 Euro. Also da merkt man schon gutes Wachstum beim EPS dieses Mal. Der Umsatz, da lag bei knapp 9,6 Milliarden. Im Vorjahr lag man noch bei 9 Milliarden und da hat man genau die Prognose getroffen, also 9,56 Milliarden war die Erwartung und genauso ist es dann eben auch gekommen. Was aber eben sehr positiv überrascht hat, das ist das starke Cloud-Wachstum gewesen und damit hat man die Markterwartungen übertroffen dann. Also sie hatten ja jetzt einen höheren Auftragsbestand als erwartet, damit sind sie jetzt ins Jahr gestartet. Und eben auch die Profitabilität dann gesteigert. Sie haben deswegen auch ihren Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt. Der Cloud-Umsatz ist währungsbereinigt um 27% gewachsen. Der lag alleine schon bei fast 6 Milliarden. Also sieht man eben deswegen dadurch, dass das halt schon der Bärenanteil oder der Löwenanteil dann eben ist von ihren Umsätzen. Deswegen schauen da natürlich dann eben alle ganz genau hin. Und da mit 27% Wachstum, das ist doch wirklich sehr ordentlich, ja. Dann auch der Current Cloud Backlog, also der stieg währungsbereinigt um 25%. Der liegt mittlerweile bei fast 22 Milliarden Euro. Analysten hatten hier lediglich mit 24% Wachstum gerechnet, also auch beim Cloud Backlog 1% mehr. Und da muss man dann eben einfach sagen, bei so einer ausgebombten Aktie zuletzt wie einer SAP dann eben, da hat es jetzt dann eben auch erstmal gereicht. Man muss natürlich auch sagen, es sind jetzt keine krassen Beats gewesen, aber natürlich, wenn so viel Luft aus einem Unternehmen rausgenommen wurde, dann ist das schon mal durchaus positiv zu sehen. Also auch bei SAP sieht man absolut nichts von irgendeiner Art KI-Disruption, aber da habe ich auch oft auf der Invest mit Leuten, also mit euch in der Community gesprochen, also dass ein ERP-System auch nur ansatzweise irgendwie durch so ein Large Language Model ersetzt wird oder so. Das halte ich schon für eine wirklich steile These. Also ich sehe da eine SAP operativ tatsächlich überhaupt nicht in Gefahr, disruptiert zu werden oder ähnliches. Und ich glaube, die meisten von euch, die sehen das auch selber, weil ich selbst habe schon öfter in verschiedenen Unternehmen mit SAP gearbeitet. Also es ist eigentlich unvorstellbar, ja. Und natürlich jetzt ist die Frage dann eben bei neuen Unternehmen, also Startups oder so, aber auch da, irgendwann bist du so groß, dass du halt einfach ein ERP-System benötigst in vielen Bereichen. Also ich sehe da also aus operativer Basis für das Unternehmen keine Gefahr. Wie gesagt, was die Aktie macht, das sind nochmal zwei Themen, aber die Auftragslage, die Bestände und so weiter, die sind wirklich sehr gut für SAP und Cloud-Wachstum weiter hervorragend. Und man muss dann da halt eben auch sagen, wenn man sie dann eben auch mal neben das ServiceNow dann gegenüberstellt, so was die Bewertung angeht, ja, wir haben ein deutsches Unternehmen, gar keine Frage, aber wir haben hier halt ein EV-EBIT, das ein Drittel von ServiceNow dann eben hat. Also da reden wir von 19, ja. Also das sind halt schon wirklich ganz andere Regionen. Weshalb es für mich durchaus nachvollziehbar ist, wenn man da halt so in der einen oder anderen Ecke ein kleines bisschen die Erwartung übertroffen hat, dass es dann eben positiv aufgenommen wird im Gegensatz zu ServiceNow, wo man halt dann eben sagen musste, hey, sie hätten 1% mehr Umsatz machen können, wenn das mit Nahost nicht gewesen wäre. Und viele haben da aber sich halt jetzt auch wieder so ein bisschen bestätigt gesehen, hey, ist da vielleicht doch auch durchs KI irgendwie sowas im Argen. Ja, also für mich beide Kursbewegungen, also jetzt vielleicht bei ServiceNow auf jeden Fall ein bisschen übertrieben, aber dass ServiceNow abgestraft wurde und SAP belohnt wurde, für mich jetzt so als erste Reaktion durchaus nachvollziehbar.
Ja, oder also wie siehst du es
als, also, Perma-DAX-Bulle?
Ja, also ich meine, es gab ja diese kleine Erholung bei SAP auch von 140 Richtung, die war sogar mal, glaube ich, bei 158 dann. Übrigens, ne, also im Software-Sektor die 50-Tage-Linie, müsst ihr euch mal anschauen. Das ist schon echt krass, wie die deckelt überall. Und die Aktie ist weiter klar im Abwärtstrend. Wenn sie mal über die 50-Tage-Linie nachhaltig gehen sollte, dann könnte eine größere Trendwende anstehen. Aber im Endeffekt hat die Aktie dann jetzt heute nur das wieder aufgeholt, was sie zuvor und vor allen Dingen auch jetzt nach den ServiceNow-Zahlen verloren hat. Ne? Also sie stand vorgestern sogar höher, als sie jetzt stand, obwohl sie ja jetzt eigentlich solide abgeliefert haben. Ich habe mir so ein bisschen noch die Analystenkommentare durchgelesen und die sind eigentlich alle optimistisch oder die haben alle gesagt, dass das Quartal besser war als gedacht. Also Jefferies sagt, das erste Quartal sei viel besser gelaufen als gedacht. Ne? Aber auch sie haben ja gesagt, es könnte Belastungen geben durch den Nahostkrieg. Und der könnte die positive Reaktion im Zaum halten. Es ist halt auch so irgendwie meine Befürchtung, wir nehmen ja jetzt vormittags auf, wenn es nachher wieder am US-Markt dieser IGV-Index abverkauft oder ServiceNow, dann wird halt alles wieder mit abverkauft. Und dann wird es wahrscheinlich wieder egal sein, was für Zahlen du gemeldet hast. Dann wird alles wegrasiert. Und das ist halt aktuell das Problem, aber sollte mal eine Stabilisierung kommen, am besten mal so einen Kursalarm bei SAP reinlegen. Sie ist auch gerade über der 20-Tage-Linie immerhin. Dann sieht's ganz gut aus. Nochmal ganz kurz hier zum Abschluss im Software-Sektor. Heute Morgen kam noch Atos Software. Die machen ja so Workforce-Geschichten, eher so ein kleiner Nebenwert, die aber seit so vielen Jahren immer brutal abliefern und immer stark wachsen. Und auch diesmal haben sie jetzt beim Umsatz und beim Ergebnis die Prognosen übertroffen. Man hebt jetzt sogar die EBIT-Marge an für dieses Jahr auf mindestens 34%, also hochprofitabel. Vorher hatte man gesagt mindestens 32%. Und auch der Umsatz ist wieder zweistellig gewachsen. Und wesentliche Wachstumstreiber waren Umsätze aus Cloud und Subscriptions. Die sind um 27% gewachsen. Also auch da, ja, sieht man nichts von irgendeiner Disruption. Und die Atos-Aktie, da gab es auch sehr viele Insider-Käufe in letzter Zeit. Die hat's ja auch ganz gut zerlegt. Die war mal im Hoch bei um die 150. Jetzt war sie dann im Tief bei 75, also auch ungefähr halbiert. Wobei man muss ja fast sagen, da gab es ja andere Kandidaten, die hat's mehr zerlegt. Ja, also selbst eine SAP hat's stärker zerlegt, aber auch eine Atos. Ja, wenn der Markt sich beruhigen sollte und nicht mehr nur alle in den Halbleitersektor wollen, kann man sich die Aktie auf jeden Fall auch mal auf die Watchlist setzen. Genau wie Innoscripta, die hatten schon 4 € Dividende ausgeschüttet. Die war ja dann auch Thema bei uns auf der Invest gewesen, die hatte ich ja mal vorgestellt. Also kleinen Software-Nebenwert, da geht es vor allen Dingen so darum, dann irgendwie Forschungsgelder zu beantragen, da diesen ganzen Flow richtig abzubilden und so weiter. Also krass kleiner Nischenplayer, der aber sehr stark wächst und ja 4 € Dividende pro Aktie gezahlt hat bei einem Kurs von 60 bis 70 €. Also das ist eine sehr relevante Dividende auch gewesen.
Um das Ganze abzuschließen, wenn man bei SAP halt eben jetzt schaut auf 5-Jahres-Sicht, ich habe mal nachguckt, also die Performance ist schon echt krass, was da jetzt wieder rausgelassen wurde. Also 5 Jahre hat sie gerade mal 25% Kursperformance jetzt gemacht. Also schon wirklich extrem aktuell, wie das da zusammenliegt. Ja, dann gab es auch Nachrichten noch von den Big Techs, nämlich Layoffs. Meta hat angekündigt, sie möchten 8.000 Mitarbeiter in der nächsten Layoff-Runde sozusagen loswerden, 10% der aktuellen Mitarbeiter, und in nahezu selben Atemzug hat Microsoft ebenfalls angekündigt, dass sie 7% Layoffs geplant haben. Da sollen vor allem so ein bisschen die älteren Semester dafür aber auch fürstlich entlohnt werden, dann, dass sie sozusagen von Bord gehen. Also man sieht eben auch die Großen, also die Zeiten sind halt auch so wirklich vorbei, so damals in Corona, wo man das Gefühl hatte, es wird alles sozusagen rekrutiert, was vor die Flinte kommt. Ja, also in dem Sektor die Großen, trotz wirklich guter Ergebnisse, sie haben weiter eben auch ja sozusagen die Margen ein bisschen im Blick. Also sehr auffallend die Woche gewesen, dass also diese Unternehmen hier gleich nahezu identisch eben verlautet haben, dass es hier neue Layoff-Runden geben wird. Und dann aktuell noch eine Monopolaktie, die auch also von einem Tief ins nächste kommt und immer wieder, wenn man mal so vom Kurs das Gefühl hat, ey, jetzt schafft sie langsam mal so wieder einen Rebound, kommt eine neue Nachricht und es geht wieder zweistellig nach unten. In dieser Woche war das wieder bei Fair Isaac der Fall. Ein Unternehmen, das ja eine monopolartige Stellung in einigen Bereichen hat. Sie sind ja sozusagen die amerikanische Schufa, könnte man sagen, die vor allem eben mit Credit Scores ihr Geld verdienen. Und die Woche gab es jetzt wieder neue Nachrichten, wodurch die Aktie dann wieder über 10% an einem Tag verloren hat. Es ist nämlich bekannt gegeben worden, also da wurde ja schon drüber berichtet, dass jetzt also mit dem Vantage Score hier ein neues Produkt sozusagen am Markt eine Zulassung erhält. Das ist also der Score, den die Kreditbanken verwenden, wie beispielsweise Fannie Mae, der aber nur einen Bruchteil dessen kostet, wie ihn Fair Isaac dann eben anbietet. Und da ist jetzt eben bekannt gegeben, also Fannie Mae, die haben nun die Nutzung von diesem Vantage 4.0 Score umgehend zugelassen und wird dann eben zukünftig auch zum Einsatz kommen. Und das hat jetzt aktuell dafür gesorgt, dass Fair Isaac weiter unter Druck geraten ist. Und muss ich einfach sagen, das ist ein Unternehmen, das ich wirklich extrem interessant finde und auch schon damals gesagt habe, wo sie also nahe dem All-Time-High waren, wäre eine Aktie, die ich immer mal gerne im Depot gehabt hätte, aber bewertungstechnisch einfach in absurdesten Regionen war. Also da haben wir mal in der Spitze von einem Forward-KGV 80 gesprochen und von einem aktuellen KGV also weit über 100 oder auch ein EV-EBIT von über 80. Nichtsdestotrotz muss man sagen, trotz diesem wirklich starken Absturz, der jetzt hier in den letzten Monaten sich hier immer weiter fortgesetzt hat, wir reden trotzdem immer noch von einem aktuellen KGV, das halt bei über 50 dann ist. Es ist jetzt eben auch so, nur weil dieser Vantage Score, der nur einen Bruchteil kostet, draußen ist, gerade bei Banken oder so, diejenigen, die sich auskennen, die wissen, also da dann irgendwie auf neue Produkte beziehungsweise Möglichkeiten zu setzen, das dauert oft sehr lange und es ist eben auch nur ein Teil von Fair Isaac. Also das ist jetzt nicht so, dass irgendwie das komplette Geschäftsmodell disruptiert wird. Dann hat eben auch immer noch die KI-Angst so eine Rolle in dem ganzen Thema gespielt, dass man Angst hat, dass zukünftig solche Scores auch durch KI-Modelle errechnet werden können. Sehe ich aber tatsächlich auch eher als kritisch an. Also kann ich mir persönlich in diesem Sektor auch wenig vorstellen, dass es also hier jetzt Banken gibt, die dann auf einmal auf irgendwelche Claude- oder ChatGPT-Modelle dann setzen, um irgendwelche Kreditscores auszurechnen. Natürlich könnte man es weiterspinnen, dass die Banken vielleicht dann selber eigene KIs dann dafür verwenden. Aber auch da muss man eben einfach sagen, da ist einfach schon diese lange Erfahrung, teilweise eben auch die Daten, die einige Unternehmen besitzen, obwohl man fairerweise dazu sagen muss, dass Fair Isaac tatsächlich die Daten an sich gar nicht besitzt. Sie haben aber eben ein überlegenes sozusagen Berechnungsmodell dann, weshalb hier natürlich dann eben so an der einen oder anderen Ecke natürlich eine gesunde Skepsis nicht verkehrt ist. Aber wir haben ja halt trotzdem ein Unternehmen, das erwartungsgemäß in den nächsten Jahren immer noch mit knapp 20% pro Jahr wachsen soll und das dabei hochprofitabel dann eben ist. Aber trotzdem muss ich auch weiterhin dazu sagen, wir haben es jetzt in den letzten so 1 bis 1,5 Jahren eben gesehen. Also sehr, sehr viele Unternehmen, die lange als wirklich unangreifbar gegolten haben oder auch bewertungstechnisch Price to Perfection waren, sind auch mal ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Und bei Fair Isaac muss man halt trotzdem immer noch dazu sagen, dass sie immer noch gut bepreist sind zum aktuellen Zeitpunkt. Die Monopolstellung an der einen oder anderen Ecke bröckelt sie auf jeden Fall, aber für mich trotzdem ein sehr interessanter Kandidat. Und sollte es hier bewertungstechnisch noch so ein bisschen in andere Regionen reingehen, wie zum aktuellen Zeitpunkt, für mich ein wirklich hochspannender Wert, wie ich finde. Ja, also eine Aktie, die ich auf jeden Fall auch weiter am Beobachten bin. Aber aktuell, ja, also gefühlt werden hier jede Woche wieder neue Tiefststände dann eben getestet. Genau. Dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Also denkt dran, sichert euch euer 30 Euro Bruchstück beim Smart Broker. Link in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche am Mittwoch mit dabei seid. Wir wissen noch nicht genau, ob am Mittwoch früh dann noch eine Folge kommt, weil auch am Dienstag viele Zahlen kommen. Deswegen Kanal abonnieren, genau. Dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.